SWR 2 Lesenswert Magazin.
Wir reisen an die Ränder Europas, ins Herz der Einsamkeit und nach Afrika. Ehrgeiziges Programm für eine knappe Feiertagsstunde. SWR 2 Lesenswert Magazin. Schön, dass ich Sie mitnehmen darf. Mein Name ist Lukas Meyer-Blankenburg. Ja, und mit dem ersten Buch, da wagen wir uns gleich in die Untiefen des World Wide Web. Der Mann, den Sie jetzt hören, hat einen sensationellen Aufstieg geschafft, ohne wirklich aufzustehen. Von der Couchkartoffel zum weltweit gefragten Kriegsreporter, der mit Laptop auf dem Sofa Kriegsverbrechen aufdeckt und so auf dem Titel der New York Times und des Guardian landet.
And that kind of led to like a front page on the New York Times, and then suddenly I had like the Guardian interviewing me and then all these different TV channels coming to my house to do an interview about this kind of CNN put it, a stay at home Mr. Mom who was investigating these war crimes in Syria.
Ja, wie ein einfacher Angestellter mit Langeweile und WLAN zu einem der gefragtesten und gefürchtetsten Journalisten der Welt wurde, das verrate ich Ihnen gleich. Einmal durchatmen, ein paar entspannte Takte der britischen Band God Street Park. Sie hören das SWR 2 Lesenswert Magazin und wir starten gleich ganz investigativ. Falls Sie sich hin und wieder ärgern, weil Sie mal wieder einen Abend lang am Computer verdaddeln, Sie könnten Ihr Leben grundlegend ändern und müssten dafür nicht mal die bequeme Sitzposition auf dem Sofa verlassen. Klingt zu schön, um wahr zu sein. Alles, was Sie brauchen, ist ein Computer- und Internetzugang. Denn genau damit ist Elliot Higgins, ein einfacher Büroangestellter aus dem englischen Leicester, der Gründer des Recherchenetzwerks Bellingcat geworden. Eines der weltweit wichtigsten Netzwerke für Investigativjournalisten. Elliot Higgins hat mit seinem Team Riesenskandale aufgedeckt. Giftgasangriffe des syrischen Präsidenten Assad zum Beispiel oder den Abschuss des Passagierflugzeugs MH17. Und das alles mit öffentlich zugänglichen Daten aus dem Netz. Darüber hat Elliot Higgins jetzt ein Buch geschrieben. Digitale Jäger heißt es. Und das fand ich so spannend, dass ich Martin Hahn gebeten habe, den digitalen Jäger Elliot Higgins, naja, zu jagen vielleicht nicht, aber wenigstens mal zu seinem Werdegang zu befragen.
Am Anfang war die Langeweile. Elliot Higgins lebte 2011 in Leicester in Mittelengland. Er hielt sich mit Bürojobs als Finanzsachbearbeiter über Wasser und hatte überschaubare Erwartungen an das eigene Leben.
Aus meiner Froschperspektive beobachtete ich Politiker, berühmte Leute und Journalisten, als wären sie eine höhere Spezies. Ich fand für mich keinen Platz in dieser Welt und machte mir keine Hoffnungen, jemals etwas Bedeutungsvolles zu erreichen.
Doch dann kam alles anders. Wie besessen begann Higgins Nachrichten über den arabischen Frühling zu lesen und zu verfolgen, was in Kriegsgebieten wie Libyen passierte. Täglich tauchten Videos von den Auseinandersetzungen im Netz auf, Higgins schaute sie alle. Immer wieder stellte er sich die Frage, war das, was man dort sah, echt? In einem Video behauptete ein Soldat zum Beispiel, libysche Rebellen hätten die Stadt Brega eingenommen. Aber woher wusste man, dass das stimmte? Statt sich mit anderen Menschen weiter in Online-Foren zu streiten, drehte Higgins eine Runde durchs Büro.
Dann nahm ich mir ein Blatt Papier aus dem Drucker, griff nach einem Stift und ließ das ganze YouTube-Video noch einmal durchlaufen. Der Soldat bewegte sich, fortlaufend sprechend, eine zweispurige Straße entlang und wandte sich mal hierhin, mal dorthin. Wieder drückte ich die Pausentaste und zeichnete eine Art Karte von den Straßen, die ich auf seinem Weg wahrnehmen konnte.
Dann suchte Higgins auf Google Maps nach Brega, glich die Straßen dort mit seiner handgezeichneten Karte ab und wurde fündig. Damit war klar, das Video stammte wirklich aus der libyschen Stadt. Elliot Higgins in Leicester hatte den Frontverlauf in einem ihm unbekannten, tausende Kilometer entfernten Land geklärt.
And you know, eventually we kind of started calling that geolocation, which is like a core open source investigation skill.
Später nannten wir das dann Geolokalisierung. Das ist eine Kernkompetenz bei Open Source Investigation, also Recherche in frei zugänglichen Quellen. Aber für mich ging es damals ehrlicherweise vor allem darum, Streitereien im Internet zu gewinnen. Und in gewisser Weise ist das auch heute noch so.
And in a sense, it still is.
Higgins sitzt in seinem kleinen Büro vor seinem Laptop. Er wohnt immer noch in Leicester, aber er ist längst nicht mehr der Underdog, der er mal war. Higgins spricht hier als Gründer von Bellingcat zu einer Gruppe von Journalisten. Bellingcat hat sich auf Online-Recherchen spezialisiert und sich damit in den vergangenen Jahren einen Namen und mächtige Feinde gemacht. Es ist auch dieser Aufstieg, den Higgins staunend in seinem Buch beschreibt.
Zuerst führte das zu einer Seite 1 in der New York Times. Und dann wurde ich plötzlich vom Guardian interviewt. Und dann kamen all diese TV-Sender wie CNN zu mir nach Hause, um ein Interview mit diesem, wie sie es nannten, Vollzeitvater zu machen, der Kriegsverbrechen in Syrien untersucht.
Als er in Elternzeit zu Hause saß, half Higgins durch Videoanalysen, die Giftgasattacken des Assad-Regimes aufzudecken. Doch es war vor allem ein Fall, der Bellingcat zum Durchbruch verhalf: der Abschuss der Passagiermaschine MH17 über der Ukraine. Im Buch beschreibt Higgins im Detail die mühsame Puzzlearbeit, mit der Bellingcat die Reise des russischen Raketenwerfers nachzeichnete, der das Flugzeug von Malaysia Airlines abschoss. Higgins und Kollegen durchwühlten das Netz nach Social-Media-Posts von Soldaten. Sie sammelten Fotos und Videos, die Bürger zufällig von dem militärischen Gerät auf dem Weg in die Ostukraine gemacht hatten. Sie analysierten Schatten in den Bildern und berechneten daraus Zeitangaben. Sie nutzten Satellitenbilder, um russische Propaganda zu widerlegen. Am Ende wurde Higgins von den Ermittlern verhört, die versuchten, den Absturz aufzuklären, als Zeuge.
Danach bin ich zu meinem kleinen Team an Freiwilligen zurückgegangen, die ich im Internet gefunden hatte. Ich sagte, wenn die Polizei unsere Methoden so ernst nimmt, sollten wir das vielleicht auch tun. Das war ein echter Anreiz für uns, dieses Rechercheteam zu gründen, was eigentlich nur eine Gruppe von Leuten ist, die sich auf Slack über Zeug unterhält.
Eine Gruppe von Leuten, die mit großer Sicherheit mittlerweile auch auf den Listen der russischen Geheimdienste steht. Spätestens seit Bellingcat auch die Männer enttarnte, die im britischen Salisbury den russischen Doppelagenten Sergei Skripal vergifteten. In seinem Buch Digitale Jäger vermittelt Elliot Higgins einen Eindruck von der mühsamen Recherchearbeit. Besonders interessant wird das Buch aber dann, wenn Higgins größere Zusammenhänge herstellt. Wenn er zum Beispiel die Rolle von Bellingcat reflektiert, investigativer Bürgerjournalismus, in Zeiten von Fake News und Online-Propaganda fast schon eine Ehrenrettung des Internets und seiner Möglichkeiten.
Eine intakte Gesellschaft ist aber nicht dazu gezwungen, sich von den digitalen Tricksern und Täuschern hinters Licht führen zu lassen. Die Frage muss vielmehr lauten, ob man die Existenz zweier Parallelinformationsuniversen, in denen sich die einen an Fakten orientieren und die anderen zweifelhaften viralen Inhalten Glauben schenken, akzeptiert oder ob man zum Gegenangriff übergeht. Wir haben uns für Letzteres entschieden.
Neben den spannenden Rechercheergebnissen ist Elliot Higgins Buch Digitale Jäger ein Antidot gegen das Gefühl der Hilflosigkeit in digitalen Zeiten. Higgins redet die Sprengkraft von Verschwörungstheorien, Radikalisierung und staatlich gelenkter Propaganda nicht klein, aber er macht einmal mehr klar, das Internet ist weder gut noch schlecht. Es ist, was wir daraus machen.
Na dann, Katzenvideos ausmachen und anfangen zu recherchieren. Der Vollzeitpapa Elliot Higgins deckt mit öffentlich zugänglichen Internetdaten Kriegsverbrechen auf. Martin Hahn empfiehlt sein Buch Digitale Jäger, knapp 300 spannende Seiten Insiderbericht über das Recherchenetzwerk Bellingcat. Ja, und ebenfalls aus Großbritannien kommt die Musik in diesem SWR2 lesenswert Magazin. Das Trio God's Street Park bastelt, wie ich finde, ganz famose Sonntagsbeats. Auf ihrem aktuellen Album Volume 2 holen sie sich gesangliche Unterstützung. Die kommt von Pip Millett in diesem Song, der heißt My Favorite Kind of Girl. einfach schöner Song, God Street Park, My Favorite Kind of Girl im SWR 2 lesenswerten Magazin. 15 Zigaretten am Tag, so schädlich ist Einsamkeit. Auf diese einfache Formel hat es ein Psychologe dieser Tage gebracht. Der Vergleich ging durch die Medien und eigentlich egal, ob es manchmal dann vielleicht nur 12 Zigaretten sind oder vielleicht doch eine ganze Schachtel, die Botschaft dahinter ist klar. Einsam, also gezwungenermaßen allein sein, macht krank. Niemand da zum Reden, niemand, der einen mal in den Arm nimmt, mit einem spazieren geht, niemand, der mit den Einkäufen hilft. Rund 14 Millionen Menschen in Deutschland sind auf diese Art und Weise chronisch einsam. Eine irre Zahl, finde ich. Und ja, auch die Corona-Pandemie macht einsam. Sie verschärft aber nur den Einsamkeitstrend, den die Publizistin und CDU-Politikerin Diana Kinnert seit längerem beobachtet. Sie hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Die neue Einsamkeit. Meine Kollegin Anja Brockert hat es gelesen. Hallo Anja.
Ja, grüß dich Lukas.
Was mich gleich stutzig gemacht hat, Diana Kinnert spricht von der neuen Einsamkeit. Also eigentlich ist Einsamsein als Gefühl doch so alt wie die Menschheit. Was ist denn neu dran? Was hat sich geändert an der Art und Weise, wie wir heute einsam sind?
Ja, das verrät schon das Buchcover in diesem Fall. Darauf sieht man nämlich ein Smartphone. Unseren unablehnbaren Alltagsschnuller, so nennt das Diana Kinnert. Und dieses Smartphone macht sie eben für die neue Einsamkeit mitverantwortlich. Sie zeigt das ganz schön im ersten Kapitel. Da erzählt sie von einem Abend, an dem sie sich mit 8 Freundinnen und Freunden in Berlin in einem angesagten Lokal verabredet hat. Alle sind so um die 30. Und was dann passiert, ist etwas, was wir vielleicht so auch schon kennen. Eine schreibt am Tisch noch schnell ein paar Mails an ihre Kundinnen und Kunden. Eine sagt per SMS ab, eine kommt später, weil sie noch einen Videochat mit ihrer Fernbeziehung hat. Dann geht immer wieder mal einer raus, um zu telefonieren. Alle anderen schauen ständig auf die blinkenden Displays. Also, was passiert? Es kommt kein wirkliches Gespräch zustande. Es gibt einfach keine Verbindlichkeit. Diana Kinnert nennt das Ephemerkultur, Scheißdraufzeiten und eine neue Abhängigkeit von der Unabhängigkeit. Und sie zeigt, dass diese Einsamkeitsepidemie sich eben keineswegs nur unter den Älteren ausbreitet, sondern auch und gerade unter den Jüngeren. Digitalisierung ist das eine, die neue Arbeitswelt, unsere globalisiertes kapitalistisches Wirtschaftssystem ist das andere. Es fordert immer mehr Flexibilität von den jüngeren Leuten, Praktika, Projektverträge. Man kann sich an keinem Ort wirklich niederlassen und soziale Bindungen aufbauen. Und immerhin fast ein Viertel der 18- bis 29-Jährigen fühlt sich nach einer Umfrage, die sie zitiert, häufig sehr einsam.
Ist ja doch ganz interessant, weil es jetzt ziemlich weit weg ist von dem Klischee, was man vielleicht gleich vor Augen hat, dass Einsamkeit so salopp gesagt ein Seniorending ist. Der Partner vielleicht schon gestorben, keine Familie mehr und dann hockt man einsam in der Bude. Diana Kinnert schreibt ja auch in ihrem Buch, jede Einsamkeit ist ein Produkt ihrer Zeit. Diese neue Einsamkeit, die du jetzt schon so schön aufgedröselt hast, die klingt irgendwie auch bedrohlich. Was bedeutet sie denn in letzter Konsequenz für uns als Gesellschaft?
Also zunächst mal, das macht sie sehr deutlich, bedeutet diese neue Einsamkeit, bedeutet dieser intensive Umgang mit den digitalen Medien eine wachsende Selbstentfremdung. Extremes Beispiel, sie führt ganz gerne extreme Beispiele an, ist immer mehr Leute wollen so aussehen wie auf ihren Selfies, die sie mit so Beauty-Filtern bearbeitet haben. Also symmetrische Gesichter, tolle Haare, super Zähne und so weiter und lassen sich operieren. Das heißt, sie entwerfen quasi in den Netzwerken ein perfektes Bild von sich und von ihrem Leben. Und das setzt eine ganz ungute Spirale in Gang, nämlich erst belügt man die anderen, dann belügt man sich selbst und dann glaubt man sogar an die Lüge. Und Lügen, sagt Kinnert, machen einsam. Zum anderen wächst die Individualisierung, das wissen wir alle, gerade im Netz tummeln sich viele in ihren Blasen, das ist schon ein häufiger Befund, die polarisieren, gegeneinander agieren, das ist gefährlich für die Demokratie.
Und Diana Kinnert, ich meine, sie ist einerseits selber Angehörige dieser jungen Generation, die sie da beschreibt, sie ist aber auch Politikerin, Mitglied der CDU. In ihrem Buch berichtet sie natürlich auch von Großbritannien, da gibt es ja seit 2018 ein Ministerium für Einsamkeit weltweit einzigartig. Klingt so ein bisschen nach Orson Welles, aber soll aktiv das soziale Miteinander fördern. Fordert Diana Kinnert so ein Ministerium auch für Deutschland?
Interessanterweise fordert sie das so konkret nicht, obwohl sie damals die britische Regierung beraten hat bei der Einrichtung dieses Ministeriums. Mhm. Was sie jetzt mit diesem Buch und insgesamt, glaube ich, was ihr Anliegen ist, was sie damit will, ist das Thema Einsamkeit überhaupt erstmal aus der Tabuzone holen. Also Einsamkeit stinkt, schreibt sie oft, und das wissen wir auch, einsame Menschen, um die machen wir tendenziell eher einen Bogen. Sie will Politik und Behörden stärker auf dieses Thema aufmerksam machen. Auch, dass die Gesundheitspolitik die Einsamkeitsproblematik stärker wahrnimmt, weil ja auch viele seelische Erkrankungen damit zusammenhängen. Sie schreibt, eine Anti-Einsamkeitspolitik muss die seelische Widerstandskraft erhöhen. Also das heißt, uns stärker zur Emanzipation von den digitalen und ökonomischen Anforderungen ermuntern. Kinnert wünscht sich mehr Mut zur Ineffizienz, mehr Mut zur Intimität und mehr digitale Mündigkeit. Also das heißt, sie macht so den ganz großen Bogen.
Ja, und sie macht sowieso einen großen Bogen, 450 Seiten ist das Ganze ungefähr dick. Es ist vor allem Problemanalyse, du hast es jetzt schon mal angedeutet, überzeugen dich so ihre Wege oder ihre Vorschläge aus der Vereinzelung?
Also man muss sagen, der Großteil des Buches ist schon eine etwas zugespitzte Beschreibung des Phänomens in der Gesellschaft und eben dieses Plädoyer für die Enttabuisierung. So ganz viel Neues und so ganz viel konkrete Vorschläge konnte ich jetzt nicht finden. Also sie fordert mehr interdisziplinäres Denken, das ist sicherlich richtig. Also die Stadtplanung muss mehr gemeinsame Orte und Wege schaffen. Arbeitgeber, Ausbildungsstätten müssen mehr Angebote für reale Begegnungen machen. Institutionen sollten umdenken, neue öffentliche partizipative Räume schaffen und eine Rückkehr zur sozialen Marktwirtschaft mit Werten wie Gemeinsinn, Verantwortung und Verbindlichkeit. Das kann man alles so unterschreiben, aber bleibt vielleicht doch ein bisschen allgemein. Ich muss gestehen, ich war etwas enttäuscht, dass sie dann nicht konkreter wurde.
Sie ist, das Bild magst du mir jetzt verzeihen, ja wahrlich nicht die Einzige, nicht einsam sozusagen mit so einem Buch über die neue Einsamkeit. Sticht sie jetzt trotzdem für dich als Autorin unter den verschiedenen Titeln, die es zum Thema gibt, heraus?
Also was sie hier liefert, ist ja eher so eine Art Überschau, ne? Also sie sammelt so verschiedene Quellen zu dem Thema, also von Einsamkeit in der Kunst, neurowissenschaftliche Studien, soziologische, sozialpsychologische Untersuchungen, dann viele persönliche Beobachtungen. Dann wird der Hirnforscher Manfred Spitzer zitiert mit seinem Einsamkeitsbuch, Richard Sennett, der Soziologe, Harald Welzer, der Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen. Also sie trägt sozusagen ihre ganzen Lesefrüchte so zusammen. Mir waren es insgesamt ein bisschen zu viele thematische Sprünge in den einzelnen Kapiteln. Ich hätte mir da so ein bisschen klarere Struktur gewünscht, weniger Redundanzen. Das ist doch eben sehr umfangreich und sehr breit angelegt. Also ich finde es als Gedankenanstoß und Plädoyer, gerade die Einsamkeit der Jugend anzuschauen, finde ich es okay, aber insgesamt ging es mir etwas zu wenig in die Tiefe.
Die neue Einsamkeit von Diana Kinnert, erschienen bei Hoffmann und Campe, ein lohnender Gedankenanstoß, aber trotzdem leider ein bisschen oberflächlich, meint meine Kollegin Anja Brockert. Danke dir für deine Einschätzung, Anja.
Gerne.
Ja, und ziemlich einsam muss sich auch die Frau vorgekommen sein, um die es gleich geht. Ein Freigeist im faschistischen Deutschland, mit dem Aufstieg Hitlers ahnte sie schon Böses. Sie hatte den Mann gelesen. Hören Sie mal.
Es war also eine reine Hypnose. Die Menschen waren ja hypnotisiert. Ich bin überzeugt, sehr wenige haben das Buch Mein Kampf gelesen. Ich hatte es gelesen, mein Mann hatte es gelesen. Wir wussten genau, wo es hinführen muss.
Ihre Tagebücher aus dem Zweiten Weltkrieg sind eine der literarischen Entdeckungen in diesem Frühjahr. Gleich hier im SWR 2 Lesenswert Magazin.
Als Glück nicht versteht, Wohlbehagen und Wohlleben und so weiter, sondern als Glück versteht, dass man auch schwere Situationen in seinem Leben hat meistern können, dass man die Kraft hatte, alles, was einem aufgetragen war, nach Möglichkeit zu meistern.
Tja, Schweres hatte sie zu meistern. Die Glücksdefinition, die Sie da gerade gehört haben, die stammt von Anna Haag, eine ganz besondere Frau, deren literarisches Werk gerade wiederentdeckt wird. Anna Haag wurde 1888 in Althütte geboren, eine kleine Gemeinde 40 Kilometer von Stuttgart. In den 1920er Jahren war sie eine relativ erfolgreiche Autorin von Romanen und Zeitungsartikeln. Im Dritten Reich aber findet sie dann kaum noch Abnehmer für ihre Texte. Sie kümmert sich dann vor allem um den Haushalt, ihren Mann und die drei Kinder. Ein Tagebuch schreibt sie aber weiterhin und sie schreibt es heimlich. Es sind wirklich erstaunliche Texte. Manche vergleichen sie sogar mit den berühmten Tagebüchern von Viktor Klemperer. Weil es zu diesem Osterwochenende jetzt ganz gut passt, ein kleiner Auszug. Eva Irion liest den Eintrag von Anna Haag vom Ostermontag 1945.
Die ganze Nacht gehorcht. Schießen. Dumpf und schwer wie fernes Donnergrollen, leider immer noch zu fern. Der Kamin im Nachbarhaus raucht, der Wind weht verkohlte Papierfetzen durch die Luft. Der Herr Apotheker verbrennt, was ihn belasten könnte. Unser Nachbar gegenüber hackt und gräbt in seinem Garten und pafft dazu seine kurze Pfeife und sieht in seinen mächtigen Rohrstiefeln aus wie ein böser Zwerg. Er ist abergläubisch. Er glaubt ernsthaft an Geister und andere feindliche Mächte. Er macht kein Testament, weil er glaubt, er müsse dann sterben. Und er tut, als habe er keine Angst, wenn die Bomben niederdröhnen, weil er glaubt, dass er dann gefeit ist gegen ihre vernichtende Wirkung. Er steckt voll merkwürdiger Ideen und sieht die Welt erfüllt von Teufeln. Nur die uns so nahen Teufel, die Nazis, hat er nie erkannt. Ein anderer Nachbar, überzeugter, glühender Nationalsozialist, ein Edelnationalsozialist, schleicht als gebrochener Mann am Haus vorbei. »Alles ist zusammengebrochen, alles«, klagt er. »Ich habe einen großen Irrtum gelebt. Wir sind betrogen, betrogen.«
Den Betrug hat Anna Haag von Anfang an durchschaut. Ihre Tagebücher zeigen wirklich eine entschiedene Gegnerin der Nazis und eine sehr kluge Beobachterin ihrer Gesellschaft. Die Aufzeichnungen enden dann mit dem Kriegsende im April 1945. Da notiert sie:
»Nun werde ich in den Garten gehen. Ich werde ein paar Narzissen schneiden. Ich werde mich an ihnen freuen. Ich werde die blaue Frühlingsluft in mich trinken. Ganz ohne Angst, dass es aus ihrer Reinheit todbringende Geschosse regnen könnte. Ich werde ein kleines Lied summen und alles Menschenglück wird wieder mein sein. Und ich werde versuchen, meinen Schwur zu halten, nämlich an der Genesung meines Volkes von geistig-seelischer Erkrankung und an seiner Errettung aus namenloser materieller Not mitzuarbeiten, so viel Gott mir Kraft dazu geben wird.«
Und das hat sie dann auch wirklich ganz konkret gemacht. Nach dem Krieg macht Anna Haag Karriere in der Politik. Sie ist eine der ersten Frauen im baden-württembergischen Landtag und sie setzt sich da unter anderem für eine Regelung ein, die Ihnen bestimmt bekannt ist. Hören Sie mal, das hat Anna Haag in einem Radiointerview mit dem Süddeutschen Rundfunk 1976 erzählt.
Ich habe also damals einen Gesetzentwurf eingebracht, und wir alle haben diesen Gesetzentwurf unterzeichnet und der hieß: Niemand darf zum Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen werden. Und das ist also nach einigen Duellen mit männlichen Rednern dann schließlich doch durchgekommen und angenommen worden und wurde dann später in die Verfassung des Bundestags mit aufgenommen.
Gestorben ist Anna Haag 1982 mit 93 Jahren in Stuttgart. In dem Interview von 1976 sagt sie noch ganz schön, wenn sie etwas gelernt hat im Leben, dann, dass man eher gelebt wird, als dass man nach seinem eigenen Plan leben kann. Eine wirklich interessante Frau, ein faszinierendes Lebenswerk, das da gerade wiederentdeckt wird. Ihre Tagebücher von 1940 bis 1945 sind neu erschienen. Der Titel »Denken ist heute überhaupt nicht mehr Mode«. So, und jetzt einmal durchatmen. Ostern 2021 in Deutschland. Ja, mit Pandemie, aber kein Krieg. Nicht verkehrt, sich das ab und zu mal klarzumachen. Hier ist das SWR 2 Lesenswert Magazin am Ostersonntag. Hier ist nochmal God Street Park mit Lately.
Don't wanna put on pressure, oh. when I'm talking to you. Don't wanna give you lectures, but you've just got to move. Don't know where we went wrong, but I know hope's gone for me and for you. They used to envy you and us. I hate what we've become. Running round in circles till no air is in my lungs. Cherish what you give me, but I need to be free. All this time I'm fighting. Lately I've been tied up, lately I've been lying. Lately I've been thinking about the ways to shape my life up. Lately I've been useless, lately I've been loose. Lately I'm pushing through. Oh, hold my hand tonight, if I have to. I'll only pay the price when I'm with you. Oh, lately. Oh, lately. Too much. Too
much. Wunderbar souveräner Sound von der Band God Street Park mit der Sängerin Celeste. Der Song hieß Lately. Sie hören das SWR 2 Lesenswert Magazin. Ja, vom Ende des Zweiten Weltkriegs haben wir gerade gehört und manchmal lassen die Friedenszeiten, die wir hier in Deutschland erleben, vielleicht vergessen, dass es auch in Europa und an Europas Außengrenzen nach wie vor Konflikte und eben leider auch Kriege gibt. Und die wiederum sorgen für eines der wohl ewigen Phänomene der Menschheit, Flucht und Vertreibung. Der Journalist Achim Engelberg reist seit vielen Jahren durch Europa oder besser durch die Länder an seiner Peripherie, die Ukraine zum Beispiel, die Türkei oder den Balkan. Er hofft so, die gesellschaftlichen Spannungen im Inneren Europas besser zu verstehen, die eben durch Flucht und Vertreibung entstehen oder entstanden sind. Seine Reisereportagen sind diesen Monat in einem Buch erschienen. Es heißt An den Rändern Europas und darüber möchte ich mit ihm sprechen. Hallo, Herr Engelberg.
Ja, hallo nach Baden-Baden.
Was den Kontinent im Innersten zusammenhält, Herr Engelberg, inwiefern würden Sie sagen, verstehen Sie das besser, wenn Sie von außen drauf schauen?
Ja, das ist, weil man oft an den Peripherien bestimmte Konflikte deutlicher werden als in den Zentren. Sie treten zuerst auf. Dazu kommt noch, dass oftmals in den Metropolen es Straßen gibt, zum Beispiel in meiner Heimatstadt Berlin die Sonnenallee, wo sich die Konflikte der Welt sehr zentral zeigen. Da sind also die Immigranten, die Flüchtlinge, die kommen dorthin und leben dort oder richten Läden ein und anderes. Dazu kommt noch etwas Spezifisches unserer Zeit. Es ist ja so gewesen, dass nach der Teilung des Kontinents nach 1945 und der neue Vereinigung nach 1990-91 eine ziemlich kaputte realsozialistische Wirtschaft hat man doch sehr schnell umgebaut und dass also sehr viele Betriebe kaputt gegangen sind. Viele sind mussten emigrieren. Das war von der DDR bis nach Russland hin und es ist eindeutig, dass diese Art der Vereinigung nach 1990-91 also den Kontinent unsozialer gemacht hat.
Jetzt haben Sie die Flüchtenden und die Immigrantinnen und Immigranten in Berlin erwähnt. In gewisser Weise haben Sie die entgegengesetzte Richtung von ihnen eingeschlagen und sind in verschiedene Länder gereist. Dabei haben Sie feststellen können, wie das auch in Ihrem Buch sehr deutlich wird, Europa ist ein spannungsreicher, ein konfliktgeladener Kontinent. Auf Ihren Reisen haben Sie viele Spuren von Krieg und Vertreibung gefunden, ob jetzt ganz aktuell in der Ukraine oder auch auf dem Balkan. Lebendes Zeugnis dafür sind sehr oft, das fand ich ganz interessant, streunende Hunde. Was verraten Ihnen denn die Hunde?
Ja, das ist ein Phänomen, dass wenn große Vertreibungen stattfinden und die nicht nur in der Stadt stattfinden, sondern auch im Umland, werden viele Hunde entweder erschossen, dann sieht man sie natürlich nicht, oder werden freigelassen. Und man sieht sie auch häufig in den Straßen. oder man sieht sie auch auf die Felder. Manchmal ist sie auch direkt gefährlich, wenn sie zu wild werden. Das ist auch übrigens ein Phänomen, das also man auch aus dem russischen Bürgerkrieg von 1921 in der Literatur findet. Oder man findet es bei Alexander Tischma nach den Vertreibungen in seiner Heimatstadt Novi Sad. Oder zum Beispiel der mütterliche Teil meiner Familie, der aus Schlesien kommt, der kann davon erzählen, wie es dann gewesen ist nach den Vertreibungen oder während der Vertreibung 1945. Das ist ein sehr signifikantes Merkmal, das man überall findet. Da muss es nicht nur wie in der Ukraine, wo ich es kurz erwähnt habe, ein Krieg sein. Es kann auch sein, dass viele Leute wegziehen.
Sie haben auch gleich die Schriftsteller erwähnt, bei denen diese Hunde auch vorkommen. Allgemein gilt für Ihr Buch, Sie haben extrem viele literarische Anspielungen. Kann man denn vielleicht sagen, dass Ihnen die Literatur auch der jeweiligen Länder, die vielen Begegnungen auch mit Schriftstellern wie beispielsweise Alexander Tischma noch vor seinem Tod 2003, dem großen serbischen Schriftsteller, inwiefern Ihnen diese Begegnungen und die Romane dieser Menschen mehr erzählen über die Länder als das, was sie sonst aus beispielsweise wissenschaftlichen Studien oder den Tageszeitungen erfahren?
Ich würde nicht sagen mehr, sondern andere Perspektiven. Ich habe ja nicht nur Osteuropa oder Südosteuropa oder bereist, sondern ich habe ja auch andere Teile. Zum Beispiel erzähle ich ja am Beispiel des marokkanischen Erzählers und Malers Mahi Bine Bine, die Migration übers Mittelmeer. Da ist das sehr erhellend, zum Beispiel sein Buch über die Bootsflüchtlinge heute zu lesen, weil er erzählt eben, wie sie aufbrechen im subsaharischen Afrika, bis sie ankommen oder sterben in Paris. Und hier wird das ganze Spektrum der Migration dargestellt. Das kann man in einer Reportage, wenn man nur kurz da ist, so nicht erfassen. Auch der Wissenschaftler kann es nicht so erfassen. Der kann Statistiken bringen, aber keine Menschen. Das kann eher dann ein Schriftsteller. Aber wir brauchen auch die Statistiken und wir brauchen auch die Expertise der Wissenschaftler. Deshalb versuche ich, verschiedene Lesarten zu kombinieren, um ein Geflecht zu machen aus wissenschaftlichen Expertisen, aus historischen Hintergrundwissen, aus reportagehaften Zügen, aus Begegnungen mit Flüchtlingen, mit anderen, die dabei beteiligt sind, also zum Beispiel Seenotretter oder auch Ärzte, die die Flüchtlinge behandeln, aber auch Leute hier vor Ort, Beamte von der Ausländerbehörde. Es geht mir vorrangig darum, um ein großes Spektrum darzustellen, um diese facettenreichen Probleme darstellbar zu machen und nicht ins Abstrakte abzugleiten.
An den Rändern Europas, warum sich das Schicksal des Kontinents an seinen Außengrenzen entscheidet, so heißt das Buch von Achim Engelberg, erschien in der Deutschen Verlagsanstalt, eine journalistische, auch eine literarische Reise durch Europa und seine Geschichte. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Engelberg.
Ja, ich bedanke mich.
I want, I could get in trouble, but I'm thinking of breaking the rules, yeah. Cause we've been here before, so I should know better, but you're making it hard to ignore you. You've been playing hard to get, yeah, it's working. When I know that I can't have something, it don't make me want it more. Guess you got me thinking about you, yeah, you better know it. So why don't we do what needs something, and I never tell nobody nothing. Now that I've seen that, gotta touch it. Some more we might never.
sweat to dirt to keep me on my toes. It's all under control. If we keep it a secret, we won't get caught creeping on.
Klingt gar nicht so schlimm, aber der Song heißt trotzdem Bad von God Street Park im SWR 2 Lesenswert Magazin. Wir wechseln jetzt den Kontinent. Mit dem nächsten Buch geht es nach Afrika. Seit vielen Jahren fordern verschiedene afrikanische Staaten von europäischen Staaten und Museen in Ländern wie Belgien, Frankreich oder auch in Deutschland, Kunstobjekte zurückzugeben, die die Europäer einst als Kolonialherren aus Afrika mitgenommen haben. Diesen Streit verfolgt und kommentiert Benedikt Savoie schon sehr lange. Die Französin wohnt und arbeitet seit vielen Jahren in Berlin. Sie ist so eine Art kunsthistorisches Gewissen der Nation, hat sich zum Beispiel mit dem neuen Berliner Humboldt-Forum angelegt oder den französischen Präsidenten Emmanuel Macron beraten. In ihrem neuen Buch beschreibt sie jetzt noch einmal ganz ausführlich die Geschichte von Afrikas Kampf um seine Kunst, so der Titel, und meinem Kollegen Jochen Rack hat sie erklärt, warum der alte Kunststreit, der gerade wieder hochkommt, auch eine Chance für neue Beziehungen zwischen Afrika und Europa sein könnte.
Die Rückgabeforderungen von Ländern wie Nigeria oder Zaire wurden von den Europäern stets mit einer Vielzahl von Argumenten abgewehrt. Briten, Deutsche oder Belgier beriefen sich zum Beispiel darauf, dass in ihren wissenschaftlichen Sammlungen kein Fundstück entbehrlich sei, erzählt Benedikt Savoie.
In anderen Fällen haben sie damit argumentiert, dass es um Prestige geht, also um nationalen Prestige geht und dass man doch nicht etwas weggeben kann. Ansonsten würde man in Deutschland zum Beispiel im Vergleich zu London oder Paris zu viel Einfluss verlieren. Ein anderes Argument war, die Afrikaner sind Nullen und sie können ihr eigenes Kulturerbe nicht aufbewahren. Und das waren Argumente, die durchaus auch mit starkem Paternalismus und vielleicht auch mit Rassismus zu tun hatten.
Benedikt Savoie lässt die Kulturfunktionäre, die in der Debatte eine wichtige Rolle spielten, in ihrer materialreichen Studie ausführlich zu Wort kommen. Akribisch zeichnet sie die Konfliktlinien nach. In Deutschland stieß zum Beispiel der damalige Direktor des Bremer Überseemuseums, Herbert Ganselmeier, mit seinem Engagement für Restitutionen auf den entschiedenen Widerstand des Direktors vom Stuttgarter Lindenmuseum, Friedrich Kussmaul.
Im Zuge der Unabhängigkeitsbewegung sei in Kreisen afrikanischer Intelligenz ein manchmal übersteigertes Gefühl eigener Würde, Leistung, Tradition und Zusammengehörigkeit entstanden, das Gefühl der sogenannten Negritude. So dürften die wenigsten Afrikaner heute an den fraglichen Sammlungen aus Gründen des Kulturbewusstseins interessiert sein.
Vertreter einer jüngeren, progressiveren Generation von Museumsmachern wie Herbert Ganselmeier wurden ins Abseits gedrängt. Friedrich Kussmaul konnte durch kluges Taktieren im föderalen Institutionengeflecht der Bundesrepublik die Debatte verschleppen und schließlich ersticken. Einige Kulturfunktionäre, die ihren Widerstand gegen Restitutionen auf legalistische oder wissenschaftliche Argumente stützten, waren, wie Benedikt Savoie anmerkt, ehemalige NSDAP-Mitglieder, zum Beispiel der Leiter des Berliner Ethnologischen Museums, Hans-Georg Wormit. Nicht ausgeschlossen also, dass fortwirkende rassistische Einstellungen gegenüber Afrika bei der Abwehr von Restitutionsforderungen eine Rolle spielten. Zudem habe in den Dekaden nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Deutschen mit der Aufarbeitung des Nationalsozialismus beschäftigt waren, eine koloniale Amnesie geherrscht, sagt Benedikt Savoie. Dazu kamen die politischen Umstände des Kalten Krieges. Viele afrikanische Länder gehörten zum sozialistischen Lager. So fand man auch ideologische Argumente gegen Rückgabewünsche, die bis heute unerfüllt blieben.
In dem Buch fordere ich Sachen, die in den 70ern und 80ern schon alle einmal gefordert worden sind. Also unter anderem die Veröffentlichung von Inventaren, die Tatsache, dass man wissen muss, wenn man in Afrika sitzt, weil es hier in Berlin oder in Stuttgart oder in Hamburg aufbewahrt wird. Solange das nicht bekannt ist, ist das unfair.
Gelegentlich strapaziert Savoir das Interesse des nicht fachlich versierten Lesers durch eine Überfülle von Namen und Daten, die besser in den Fußnoten aufgehoben gewesen wären. Die Materialfülle der geschichtswissenschaftlichen Studie ist beeindruckend, geht aber auf Kosten ihrer Lesbarkeit. Lohnend aber ist die Lektüre allemal. Zum Beispiel eröffnet sie die Einsicht, dass es in der Bundesrepublik einen handfesten Konflikt zwischen Museumsmachern und dem Außenministerium gab, dass sich durch Restitutionen eine Verbesserung der diplomatischen Beziehungen zu den afrikanischen Ländern erhoffte. Eine progressive Rolle spielte dabei die damalige Staatsministerin im Auswärtigen Amt, Hildegard Hambrücher. Durchsetzen aber konnte sie sich nicht. Auch die Initiativen der UNESCO, die schließlich einen Leitfaden für Restitutionen erarbeitete, blieben wirkungslos. So haben jene Jahre des schließlich versandeten Restitutionsdiskurses, wie Savoir schreibt, eine gigantische kulturelle Schuld hinterlassen. Heute nun sei eine ebenso zügige wie besonnene Restitution nötig, um im Sinne eines postrassistischen Zusammenlebens das Verhältnis zu den afrikanischen Ländern neu zu definieren.
Ich kann Ihnen sagen, warum es wichtig wäre, dass wir in Europa uns öffnen für solche Restitutionsforderungen und aufhören, immer Nein zu sagen. Das wäre deswegen wichtig, weil wir dadurch in eine neue Art des Umganges eintreten würden, in eine solidarischere, fairere, humanere und einfach nettere Art des Umgangs miteinander geraten würden.
Benedikt Savoirs umfassende Studie über Afrikas Kampf um seine Kunst ist ein wichtiger Beitrag zur aktuellen Postkolonialismusdebatte, die durch Emmanuel Macrons Initiative zur Restitution afrikanischer Kulturgüter ebenso einen Schub erfahren hat wie durch die anhaltende Diskussion um das Berliner Humboldt-Forum. Die Rückgabe von Kunstobjekten, argumentiert Benedikt Savoir überzeugend, kann der Katalysator sein für die Herstellung gerechterer Beziehungen zu ehemaligen Kolonien in Afrika und eine neue Ordnung humaner Globalisierung.
Ja, was Kunst alles kann, wenn man sie ließe. Jochen Rack sagt, 250 Seiten, anstrengende, aber sehr interessante Lektüre. Benedikt Savoir, Afrikas Kampf um seine Kunst. Tja, und das war's auch schon wieder vom SWR 2 Lesenswert Magazin an diesem Ostersonntag. Die Musik ausgewählt hat Judith Reinbold, an der Technik war Doro Vossen. Die Beiträge dieser Sendung oder gleich die ganze Sendung können Sie nachhören unter swr2.de oder in der SWR 2 App. Hier folgt jetzt die Osterlesung, dann die Nachrichten und SWR 2 aktuell. Mein Name ist Lukas Meyer-Blankenburg. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und darf Sie mit einem letzten Song in den Sonntag entlassen. Hier ist nochmal God Street Park mit Change My Ways.
And he's sweet, and he's careful, and the silence was born. And it crumbles so quickly and turns into noise. I can't bear it, it's distressing. The best thing for me is when he holds my hand. Hold my hand, I just need a minute to compose myself. Broke myself down, I'm not broken now. I just need a minute. Make me the same. Yesterday.
change it, I can. And time and time and time again, I reside there with this hand. I could use a minute. I could use a minute. Self-destructive, what could this love do to make me alright, alright? For the happy couple, I could still use a couple.